Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Das türkische Parlament spricht sich zum zweiten Mal für die Zulassung des Kopftuches an Universitäten aus. Damit ist der Entscheid definitiv. Wir sprechen über die Folgen. Die Militärdiktatur in Burma verkündigt eine neue Verfassung und Wahlen an. Unser Korrespondent sieht darin wenig Positives. NATO-Generalsekretär de Hoops Schäfer fordert an der Münchner Verteidigungskonferenz mehr Kampftruppen und Helikopter für Afghanistan. Unser Berichterstatter sieht in München vor allem große Mengen Ratlosigkeit. Die Finanzminister der 7 wichtigsten Industrienationen erwarten eine kurzfristige Abschwächung der Konjunktur, halten die Grunddaten aber für solide. Silvio Berlusconi verkündet in Mailand einen großen, großen, großen Traum und beginnt den Wahlkampf. Und Hans Raab hat im Rheintal seinen großen, großen Traum bereits verwirklicht. 12.000 Quadratmeter groß. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Das türkische Parlament hat in zweiter Lesung definitiv beschlossen, dass Studentinnen an Hochschulen ein Kopftuch tragen dürfen. Für Beamtinnen und Parlamentarierinnen bleibt es aber beim Verbot. Die Initiative für die Aufhebung des Kopftuchverbots kam von der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP. Sie wurde von der nationalistischen Oppositionspartei unterstützt. Die Abschaffung stößt auf heftigen Widerstand des weltlich ausgerichteten Lagers und der türkischen Armee. Sie werfen der Regierung Erdogan vor, eine schleichende Islamisierung der Türkei zu betreiben und die Trennung von Staat und Religion aufzuweichen. Die größte Oppositionspartei kündigte an, gegen die Änderung vor dem Verfassungsgericht zu klagen. In Ankara gingen erneut zehntausende Menschen auf die Straße und forderten den Rücktritt der Regierung. In Burma soll das Volk im kommenden Mai über eine neue Verfassung abstimmen können. Das ließ das Militärregime in den staatlichen Medien mitteilen. 2010 sollen dann Wahlen stattfinden, an denen verschiedene Parteien teilnehmen dürfen. Burma wird seit 1962 von Generälen regiert. Die alte Verfassung ist seit 1988 außer Kraft. 1990 fanden die letzten Wahlen statt. Als sich dabei ein Sieg der Nationalen Liga für Demokratie von Aung San Suu Kyi abzeichnete, wurde der Wahlgang annulliert. Die Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin stand seither die meiste Zeit unter Hausarrest. Letztes Jahr hat die Junta Massenproteste blutig niedergeschlagen. An der Münchner Sicherheitskonferenz hat NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Schäfer mit Blick auf die Lage in Afghanistan mehr Kampftruppen, Helikopter und Armeeausbildner verlangt. Wenn man Erfolg wolle, müssten alle Verbündeten maximale Flexibilität beim Einsatz der Truppen beweisen und ihnen wenig Beschränkungen auferlegen. Die deutsche Regierung dementierte am Rand der Konferenz angebliche Pläne für eine Aufstockung der Truppen und eine Ausweitung des Einsatzes der Bundeswehr auch im Westen und Süden Afghanistans. Das Magazin Spiegel hatte entsprechend berichtet. Der Chef der Atomenergiebehörde, Al-Baradei, und Deutschlands Außenminister Steinmeier riefen die Atomwaffenstaaten zur Abrüstung auf. Die Finanzminister und Notenbankchefs der 7 führenden Industrieländer der G7 erwarten, dass sich das Wirtschaftswachstum kurzfristig abschwächt. Es gebe mehr Unsicherheiten, doch seien die Grunddaten der Weltwirtschaft solide. Man rechne nicht mit einer Rezession in den USA in diesem Jahr, heißt es in einer Erklärung nach einem Treffen in Tokio. Der amerikanische Finanzminister Paulsen nannte die Finanzturbulenzen allerdings schwerwiegend und anhaltend. Deutschlands Finanzminister Steinbrück meint, im Unterschied zu den USA werde die Wirtschaftsabschwächung in der Eurozone geringer ausfallen. Am G7-Gipfel mit den Vertretern aus den USA, Japan, Deutschland, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Italien wurde auch über die Staatsfonds aus Ländern wie China und den Golfstaaten diskutiert. Möglicherweise sei für sie ein Verhaltenskodex nötig. In Tschechien steht der künftige Staatspräsident noch immer nicht fest. In der dritten Runde der Präsidentenwahl im Parlament verpasste Amtsinhaber Václav Klaus die nötige Mehrheit um eine Stimme. Von den 278 anwesenden Abgeordneten stimmten 139 für Klaus. Sein Herausforderer Jan Schwenar kam auf 113 Stimmen. Das Wahlverfahren muss nun innerhalb von 2 Wochen neu eröffnet werden, wobei neue Kandidaten aufgestellt werden können. In Pakistan hat sich nach einer Wahlkampfveranstaltung der linksnationalistischen Awami-Partei ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei wurden mindestens 20 Menschen getötet und viele weitere verletzt. In Pakistan wird am 18. Februar das Parlament gewählt. Ursprünglich war dafür der 8. Januar vorgesehen. Verschoben wurde die Wahl wegen des tödlichen Attentats auf Benazir Bhutto. Mit einer Massenkundgebung hat ihre Volkspartei den Wahlkampf eröffnet. Bhuttos Witwe Asif Zardari untermauerte dabei den Anspruch auf die Übernahme der Regierung. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO nimmt neue Fotos von einem Pilatus-Flugzeug PC-9 im Tschad sehr ernst, wie eine SECO-Sprecherin gegenüber der schweizerischen Depeschenagentur sagte. In der Sendung 10 vor 10 des Schweizer Fernsehens wurden gestern Abend 2 Fotos des Flugzeugs gezeigt. Einmal mit montierten Splitterbomben, offenbar vor einem Kampfeinsatz, und einmal danach ohne Bomben. Die Bilder stammen laut Angaben des Fernsehens von Ende Januar. Das SECO lässt wissen, dass Abklärungen zum Flugzeug bereits seit Januar liefen und noch nicht abgeschlossen seien. Wenn es soweit sei, werde man wieder informieren. Man habe schon früher mitgeteilt, dass man es für wahrscheinlich halte, dass der PC-9 für Kampfeinsätze verwendet werde. Tschad hatte beim Kauf des PC-9 zugesichert, das Flugzeug nur für Trainings zu brauchen. Und nun zum Sportgeschehen des Tages. Fritz Bischoff fasst zusammen.
Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn hat überlegen die Weltcup-Abfahrt der Frauen im italienischen Sestriere gewonnen. Nadja Stieger verpasste als 4. das Podest nur um 0,08 Sekunden. Dominik Giesin wurde als 2. beste Schweizerin 9. Dank der Bestzeit in beiden Läufen gewann der Österreicher Reinfried Herbst vor dem Südtiroler Manfred Mölk und dem Kroaten Ivica Kostelic den Slalom in Garmisch-Partenkirchen. Sämtliche Schweizer schieden aus. Beim Langlauf-Weltcup in Estland ist Dario Colonia die stärkste Leistung seiner noch jungen Laufbahn gelungen. Der Bündner erreichte über 15 Kilometer in klassischer Technik den 8. Platz. Die Schweizer Tennisspieler sind ihrer Favoritenstellung in der ersten Runde des Davis Cups in Kreuzlingen gegen Polen gerecht geworden. Im Doppel sorgten Michael Lammer und Yves Allegro für den 3. Punkt der Schweiz und damit die Qualifikation für die 2. Runde. Im Fußball der Super League haben um 17.45 Uhr 2 Partien begonnen. Basel führt gegen Xamax seit der 9. Minute und dem Treffer von Carlitos 1:0. Bei St. Gallen gegen Zürich ist noch kein Treffer gefallen.
Echo der Zeit, auf DRS1 die weiteren Themen. Was versteckt sich hinter dem Kopftuch? Frage nach dem Entscheid in Ankara. Was ums Himmels willen soll denn das? Die Militärdiktatur in Burma verspricht eine neue Verfassung und Wahlen. Da fehlt nur noch das Paradies. Was soll eigentlich die NATO? Frage unter Verteidigungsexperten in München. Eine ziemlich zentrale Frage. Und die Antwort ist offen. Was für einen Traum hat Silvio Berlusconi heute Nachmittag gehabt, als er sagte:
Un grande sogno che quello di un grande, grande, grande movimento, il sogno del popolo della libertà.
Und was hat dieser große Traum mit 2 toten Frauen zu tun? Er wird es uns erklären. Und wir werden erklären, weshalb die Fische Hans Raab noch danken werden in ihren 40 Tennisplätze großen Tanks zwischen Eisenbahn und Autobahn im Echo der Zeit. Der Streit dauerte Jahre, jetzt ist er entschieden. Das türkische Parlament hat auch in der 2. und definitiven Abstimmung beschlossen, Kopftücher an Universitäten zuzulassen. Nichts als normal in einem Land, in dem eine große Zahl von Frauen immer mit Kopftuch unterwegs ist, sagen die einen, alles andere wäre eine Diskriminierung der Kopftuch tragen Wollenden. Im Gegenteil, das ist der erste Schritt zur Islamisierung des türkischen Staates, fürchten die anderen. Ich fragte Werner van Gent in Istanbul, ist dieser Streit mit dem heutigen Entscheid politisch entschieden oder geht er einfach anderswo weiter?
Ich denke, es geht weiter. Die Opposition will diese Frage noch vor dem Verfassungsgericht behandelt haben, allerdings mit wenig Aussichten auf Erfolg. Aber die Diskussion geht weiter, das ist ganz klar. Es ist etwas, was die Nation spaltet.
Aber eine Mehrheit dieser Nation war ja für die Zulassung dieses Kopftuches, eine Minderheit kämpft weiter dagegen. Ist das die immer gleiche Diskussion ungefähr in der Türkei oder hat die sich jetzt verschärft? Verschärft sie sich weiter?
Ich denke, die Frage hat sich sehr stark verschärft. Man hat in den letzten Wochen wieder Massendemonstrationen gegeben. Auch heute standen wieder einige tausend Menschen vor dem Parlament und haben gegen die Aufhebung des Verbotes demonstriert. Sie haben das Gefühl, dass die Grundlage der Republik, die von Kemal Atatürk gelegt wurde, dass diese Grundlage angetastet wird. Die andere Seite sagt, Sie haben es vorher schon erwähnt, das ist die Mehrheit. Wir haben das Recht, ein Kopftuch zu tragen. Und man darf nicht vergessen, dass über 60% aller Frauen in der Türkei freiwillig ein Kopftuch tragen, vor allem in der Provinz. Und die beanspruchen Gerechtigkeit für sich.
Und mit dieser Argumentation könnte man ja aber auch das Kopftuch in der Volksschule oder im Staatsdienst verlangen oder sogar als Pflicht fordern.
Als Pflicht denke ich nicht. Das ist genau das natürlich, was die Demonstranten heute gesagt haben. Zunächst geht es darum, Freiheit zu bekommen für das Kopftuch. Nachher werden wir gezwungen, ein Kopftuch zu tragen. Ich denke nicht, dass es sehr schnell so weit kommt. Mit Sicherheit will die Regierung versuchen, auch in den Schulen und auch in den Amtsstuben und vielleicht sogar im Parlament die Freiheit des Kopftuches einzuführen. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt. In der Provinz sieht man auch heute schon, dass zum Beispiel die Pflicht zu fasten für Muslime sehr breit angewendet wird. Die Leute haben durch den sozialen Druck eigentlich keine andere Wahl mehr. Und sehr oft hört man, dass das beim Kopftuchtragen nun an, vor allem in der Provinz bei den Universitäten, das Gleiche geschehen wird, dass also durch den sozialen Druck das Kopftuchtragen noch weiter verbreitet wird.
Aber wenn das so ist, wie wahrscheinlich ist es denn, dass jetzt die nächsten Schritte kommen? Kopftuch in der Schule, Kopftuch im Staatsdienst?
Das ist wahrscheinlich. Ich denke, auf der anderen Seite, es ist natürlich ein politischer Handel vorangegangen, weil die Regierung allein, die Regierungspartei, hatte nicht die Mehrheit. Also sie musste die Nationalisten an Bord bekommen und die sind auch gekommen und haben das unterstützt im Parlament. Aber es ist nicht sicher, ob die dann auch so weit gehen wollen. Das langfristige Ziel ist sicherlich eine weitere Islamisierung.
Die Regeln sind ja eigenartig exakt, was dieses Kopftuch angeht, wie man es tragen darf, wie nicht.
Die Frauen dürfen ein Kopftuch knüpfen, aber sie dürfen es nicht allzu eng knüpfen und vor allen Dingen will man damit verhindern, dass die Frauen mit sogenannten Hijabs, also mit Kopfbedeckungen, die das gesamte Haar nur noch ein Stück vom Gesicht übrig lassen, erscheinen. Und man will damit verhindern, dass auch Chador oder Burka gar solche Sachen auftreten. Also das wollte man eigentlich verhindern.
Wieso?
Man hat versucht, einen Kompromiss durchzubringen. Man hat versucht, die Kritiker zu besänftigen und zu sagen, wir wollen zwar ein Kopftuch, aber wir wollen bestimmt nicht so aussehen wie in Afghanistan oder in Iran.
Werner von Chent in Istanbul. Es gibt noch Überraschungen. Heute Nachmittag kündigten die Militärdiktatoren in Burma plötzlich an, sie seien dabei, eine demokratische Verfassung zu schreiben. Darüber solle im kommenden Mai abgestimmt werden dürfen. Und im Jahre 2010 werde es Wahlen geben. Zur Erinnerung, in Burma war es im August und September zu schweren Unruhen gekommen. Zehntausende von Mönchen, Studenten und einfachen Bürgern waren in Rangoon und Mandalay auf die Straße gegangen und hatten Demokratie gefordert. Die Militärs hatten mit Waffengewalt reagiert. Jetzt plötzlich diese Versprechen. Fernostkorrespondent Peter Achten ist eben aus Burma nach Peking zurückgekehrt. Er versucht sich einen Reim auf die heutige Ankündigung zu machen.
15 Jahre hat eine Versammlung daran gearbeitet, um unter straffer Führung der Militärs eine neue Verfassung auszuarbeiten. Das Resultat, die neue Verfassung also, bietet genau das, was sich die Generäle erhofft haben, nämlich die Garantie, auf unabsehbare Zeit an der Macht zu bleiben. Nicht nur ist den Militärs nämlich in Zukunft in jedem Parlament ein Teil der Sitze, wenn auch nicht die Mehrheit garantiert, vielmehr können die Generäle nach der neuen Verfassung jederzeit das Parlament auflösen und mit Notverordnung regieren. Nur etwas mehr als 4 Monate nach den blutigen Niederschlagungen von Protesten buddhistischer Mönche, von Studenten und einfachen Bürgern, brüstet sich jetzt die von General Tan Shwe angeführte Militärjunta, Stabilität und Frieden erreicht und garantiert zu haben. Deshalb, so heute ein Junta-Sprecher, würden in 2 Jahren demokratische und freie Wahlen durchgeführt. Im kommenden Mai bereits werde das Volk über die neue Verfassung abstimmen können. Das Volk wird unter dem Druck der Militärs gewiss zustimmen. Die versprochenen Wahlen jedoch werden unter der von den Militärs diktierten Verfassung und unter der Pressezensur kaum wirklich frei und demokratisch sein. Zuletzt wurden in Burma 1990 Wahlen abgehalten. Damals siegte die Nationale Liga für Demokratie und errang über 2/3 aller Sitze. Die Militärs anerkannten den Entscheid des Volkes aber nie. Die Führerin der Opposition, Aung San Suu Kyi, wurde verhaftet und unter Hausarrest gestellt. In den letzten 18 Jahren saß die 1991 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Suu Kyi meist im Gefängnis oder unter Hausarrest in Rangoon. Vor etwas mehr als einer Woche sagte Aung San Suu Kyi nach einem seltenen Gespräch mit einem Vertreter der Militärs, sie sei pessimistisch. Sie zitierte ihren Vater, den Nationalhelden Aung San, mit den Worten: Hofft das Beste und bereitet euch auf das Schlimmste vor.
Peter Achten. Ratlosigkeit. Welche Rolle soll, welche Rolle kann das Verteidigungsbündnis NATO noch spielen? Die Frage ist schon seit dem Zerfall des Ostblocks umstritten, gegen welchen die NATO eigentlich aufgebaut worden war. Aber mit dem Afghanistan-Krieg ist die Ratlosigkeit noch offenkundiger geworden. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde dies jetzt besonders deutlich. Vom früheren Selbst- und Sendungsbewusstsein der westlichen Mächte ist wenig übrig geblieben. Bei einer ganzen Reihe von Themen weiß offenbar überhaupt niemand, wie es weitergehen soll. Fredrik Steiger ist für uns an der Konferenz in München.
Falls es überhaupt noch eines Warnschusses bedurft hätte, um die führenden Außen- und Verteidigungspolitiker auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufzurütteln, so lieferte ihm bereits der allererste Redner, der wiedergewählte serbische Präsident Boris Tadic. Der Wunschkandidat des Westens äußerte sich zwar klar proeuropäisch, schickte dann aber eine unverhüllte Drohung hinterher. Falls Kosovo unabhängig werde, würden alle Beteiligten einen extrem hohen Preis bezahlen.
I fear that all parties will end up paying an extremely high price.
Offenkundig ist, die NATO besitzt nicht wirklich ein Rezept, falls auf dem Balkan wieder Gewalt Einzug hielte. Kein Rezept hat man auch in Afghanistan, keines gegenüber dem Iran und keines angesichts des Blutvergießens im Sudan. Was Konferenzorganisator Horst Heltschik zur kleinlauten Einleitung zwang.
Die Zahl der internationalen Konflikte scheint trotz aller Bemühungen nicht abzunehmen. Im Gegenteil, es kommen immer neue Konflikte hinzu und Konflikte verschärfen sich.
Dabei tue man so viel wie nie zuvor, meinte Polens Außenminister Radoslaw Sikorski und zählte auf, wo überall polnische Truppen im Einsatz waren und sind. In Kosovo, in Albanien, in Bosnien, im Libanon, in Afghanistan und demnächst wohl auch in Tschad. Er hätte sich nie träumen lassen, dass Polen zu einer so großen Expeditionsstreitmacht würde. Immerhin ist nun Offenheit angesagt und nicht mehr Schönfärben. Praktisch niemand hier in München bestreitet mehr, dass die westlichen Länder vor Grundsatzentscheidungen stünden. Frankreichs Verteidigungsminister Hervé Morin:
Quelles évolutions pour l'OTAN? Pour moi, cela signifie la rénovation proprement dite de la structure même de l'Alliance.
Planen heißt es, Strukturen und Strategien grundsätzlich neu zu denken. Und zwar dringlich, wie Morins deutscher Amtskollege Franz Josef Jung betonte.
Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um Frieden, Recht und Freiheit in der freien Welt.
Gerade das Beispiel Afghanistan mit dem größten NATO-Einsatz aller Zeiten zeigt jedoch, dass unter Grundsatzreformen nicht alle dasselbe meinen. Die Deutschen etwa möchten von einer stärkeren Ausrichtung auf Kampfeinsätze nichts wissen. Das Militärische dürfe nur ein Element sein. Andere Europäer fordern immer lauter, die NATO solle sich nicht ständig neue Aufgaben zumuten, vielmehr sich beschränken auf ihre traditionelle Rolle als Garantin für Sicherheit und Frieden in Europa. Dagegen hält NATO-Generalsekretär Jaap de Hoopscheffer. Für ihn muss die NATO fähig werden, sogar neuen Bedrohungen zu begegnen.
NATO cannot stay on the sidelines as new threats to our populations emerge. Proliferation of weapons of mass destruction, terrorism, cyberattacks and vulnerabilities in our energy supply lines, we must provide collective responses to them.
Etwa im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen, Terrorismus, Cyberattacken oder Energiesicherheit. Unterstützung findet er damit beim größten NATO-Partner, den USA. Nach den Alleingängen unter Präsident George Bush entdecken sie den Multilateralismus neu und meinen damit weniger die UNO, hingegen die NATO. Sie müsse gestärkt werden, gerade beim aktuell größten Problemfall Afghanistan. US-Senator Lindsey Graham.
The question is, we're not losing in Afghanistan, but the question is, are we winning? And I'm not so sure we're winning.
Man könne zwar nicht sagen, dass man den Kampf in Afghanistan verliere, aber er zweifle daran, dass man ihn gewinne. Und gegenüber Schweizer Radio DRS ergänzte er:
Failure in Afghanistan is a nightmare for us. The consequences of a failed state in Afghanistan are enormous.
Ein Scheitern in Afghanistan wäre ein Albtraum. Die Konsequenzen wären enorm. In der Tat, was wäre das westliche Militärbündnis noch wert, wenn es trotz aller Technologie und Feuerkraft, trotz aller Milliarden außerstande wäre, ein paar islamistische Taliban zu besiegen?
Fredrik Steiger in München. Popolo della Libertà, Volk der Freiheit. Mit diesem Namen will die italienische Rechte die Wahlen gewinnen. Genauer, das Tandem Silvio Berlusconi und Gianfranco Fini will das. Die anderen Gruppen und Grüppchen auf der Rechten bleiben außen vor. Links ist Ähnliches geschehen. Walter Veltroni hat mit dem Partito Democratico ebenfalls eine alleine auftretende Partei gebildet, die darauf verzichtet, sich mit den vielen anderen linken Grüppchen zusammenzuraufen. Berlusconi rechts läutete heute den Wahlkampf ein in Mailand und er setzte sich in gewohnter Weise in Szene. Rolf Pellegrini hat das beobachtet.
Vor 3 Monaten schwang sich Berlusconi im Zentrum Mailands auf der Piazza San Babila mitten in der Menge jugendlich auf die Haube eines Autos und lancierte den Namen Popolo della Libertà, so solle künftig Forza Italia heißen, und die Bewegung solle offen sein für alle, die mitmachen wollten. Doch Fini und Casini, seine wichtigsten Partner, wollten davon nichts wissen. Immer nur als servile Gefolgsleute nachzuvollziehen, was der mächtige, etwas autoritäre Silvio anordnete, das gefiel ihnen nicht. Und sie maulten und sie polemisierten und kündigten ihm die Gefolgschaft auf. Doch gestern einigten sich Berlusconi und Fini und ließen den Christlichdemokraten Casini, der sich zierte, links liegen. Jetzt ist es genau dieser Name, den Berlusconi im November in den Mund nahm. Popolo della Libertà, mit dem die Rechte in die Wahlen zieht. Und heute Vormittag lancierte der Mailänder Berlusconi im Zentrum von Mailand, wo denn sonst, seine Wahlkampagne. Seine vorletzte Woche verstorbene Mutter und jene Finis würden glücklich sein im Himmel über ihre Söhne, die jetzt den Traum einer großen liberalen und moderaten Bewegung verwirklichten.
Le nostre mamme saranno felici là insieme in paradiso nel vedere che i loro figli si accingono a realizzare un grande sogno che è quello di un grande, grande, grande movimento dei liberali, dei moderati d'Italia, il sogno del popolo della libertà.
Forza Italia und Allianza Nazionale verschwinden als Namen in der Wahlkampagne. Aber noch nicht als Parteien. Freilich, wenn die Zusammenarbeit gut läuft zwischen Fini und Berlusconi, dann könnte Popolo della Libertà schließlich auch zur neuen Großpartei auf der Rechten werden. Gianfranco Fini, der Leader von Allianza Nazionale, hat seine Galle gegenüber dem Medienzar heruntergeschluckt. Er denkt an seine politische Zukunft und hofft, einmal Berlusconi beerben zu können. Die Lega Nord von Umberto Bossi macht nicht direkt mit. Sie behält ihren Namen, präsentiert sich im Norden, wo sie stark ist, mit getrennter Liste, will aber danach mit Berlusconi und Fini zusammenarbeiten. Damit ist jetzt alles einfacher. In den Wahlen kämpft Veltroni gegen das Tandem Berlusconi-Fini, der Partito Democratico gegen das Volk der Freiheit. Und die Kleinen sind ausgeschlossen, müssen sich allein behaupten. Die Linken-Linken, Grüne und Altkommunisten stellen, um nicht gänzlich unterzugehen, eine eigene Liste auf. Und auf der Rechten sind die zahlreichen Splittergrüppchen von ganz rechts bis zu den Christlichdemokraten nervös. Sie versuchen, ohne allzu viel Gesichtsverlust, doch noch irgendwie beim Popolo della Libertà unterzukommen. Aber Extrawürste soll es diesmal für sie nicht geben. Schmeicheleinheiten werden ihnen vielleicht zugestanden, aber keine wirklichen Konzessionen.
Rolf Pellegrini. Das St. Galler Rheintal profitiert von der Nähe zu den boomenden Wirtschaftsregionen Vorarlberg und Liechtenstein. Neuestes Beispiel ist eine Fischfarm der Superlative, die in Oberried entstanden ist. 300 Tonnen Fisch sollen dort pro Jahr verarbeitet werden. Ein Besuch auf der betriebsbereiten Baustelle wird auch zur Begegnung mit einem ungewöhnlichen Unternehmer, dem deutschen Multimillionär Hans Raab. Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermerlinger ist ihm in Oberried begegnet.
Er arbeitete im Bergbau und als Fensterputzer, dann verdiente der Saarländer ein Vermögen mit seinem weltumspannenden Vertrieb für ökologische Putzmittel. HARA heißt das Unternehmen, HARA wie Hans Raab. Und wie für viele, die sich ihren Erfolg von ganz unten selbst aufgebaut haben, steht auch für Raab die unternehmerische Freiheit und Unabhängigkeit über allem. Dreinreden mag sich der Mann mit Ecken und Kanten nicht lassen. Behörden und Beamte haben selbstredend schwer mit Hans Raab und Raab mit ihnen.
Ja gut, es gibt ja normal 95% Befehlsempfänger und nur 5%, 4% Befehlsgeber. Und wenn so Leute, die können nur lesen, ihr Befehl ablesen, ein Buch. So, was, und hier, was ich mache, hat es noch nie gegeben. So, und haben die Leute Probleme damit.
Die deutschen Steuerbehörden trieben den gesundheitlich angeschlagenen Selfmade-Man vor Jahren nach Liechtenstein. Doch ein skrupelloser, egoistischer Geschäftsmann ist Hans Raab wohl nicht. Deutsche Zeitungen beschreiben ihn als einen, der seinen Leuten gute Löhne zahlt und als einen, der während dem Bosnienkrieg ein Schulhaus kaufte und Flüchtlinge darin wohnen ließ. Doch wenn er denkt, dass man ihm an den Kragen will, platzt ihm dieser. Als Sponsor des FC Saarbrücken legte er sich genauso mit dem Vereinsvorstand an wie jetzt mit den St. Galler Behörden. Mit denen hat es Hans Raab zu tun, seit er sein zweites Lebenswerk begann. Eine Biofischfarm, die der Hobby-Tiefseefischer mitten im Ackerland des St. Galler Rheintals gebaut hat. Er erfand für seine Zuchtwelse den Namen Melander und mittlerweile bezeichnet er diese als seine Lebenspartner.
Einerseits ist er ja abhängig von uns. Er ist ja genau wie eine Kuh, die muss ja gemelkt werden jeden Tag. Und so muss er frisches Wasser bekommen, er muss Futter bekommen. Er ist ja ganz abhängig von uns. So, und aber er dankt vieles, wenn man die Tiere versteht, wenn man sie sieht, wie sie sich bewegen. Und wenn man das versucht zu verstehen, und dann kriegt man eine Entschädigung.
Zwischen Oberried und Altstetten, zwischen Eisenbahn und Autobahn steht sie. Hans Raabs riesige Hightech-Fischfarm. Eine scharf bewachte Halle, 12.000 Quadratmeter, so groß wie 40 Tennisplätze. Noch sind die Handwerker da, doch die ersten Welse schwimmen schon in den unzähligen schwarzen Becken. Ein paar Metzger kreieren Lebensmittelprodukte. Geräuchte Filets, Knusperli, aber auch Fischwienerli, Weiß- und Bratwürste. Den Metzgern schaut er nicht gerne zu beim Fischzerhacken. Lieber zieht er den Gast in einen anderen Raum.
Das zeige ich Ihnen nur mal die Kinder.
Die Kinder oder Entbindungsstation. So nennt Hans Raab den Raum, wo die Welse schlüpfen und von Kaulquappengröße an in Warmwasserbecken aufwachsen. Raab wirft etwas Fischfutter ins Wasser und badet dann seine Hand zwischen den Fischbabys. Hier soll alles ökologisch einwandfrei und streng biologisch sein, erklärt Raab und verweist auf Umweltpreise, die er in Deutschland erhielt. Die Fische schwimmen in Thermalwasser, das aus der Tiefe gepumpt wird und auch die ganze Anlage beheizt. Ein Blockheizkraftwerk wird mit altem Pflanzenöl betrieben. Der Fischkot soll zusammen mit den Schlachtabfällen zu Biogas umgewandelt werden. Für diesen geschlossenen Kreislauf erhält Hans Raab viel Lob reihum. Trotzdem sind noch ein paar Bewilligungen ausstehend. Es geht um Fragen wie die Tötung der Tiere oder um die Konzessionsabgabe für das Wasser. Es geht auch um die Behandlung von Einsprachen und weder beim St. Galler Veterinäramt noch beim Amt für Umwelt ist man bereit, Extrawürste für den drängelnden deutschen Fischwursthersteller zu braten. Rundum zufrieden ist dieser darum längst nicht mehr.
Gut, ich bin ein Quertreiber, weil ich meine Linie gehe und gehe keine Kompromisse, was wie es die Farm hier belasten würde oder der Fisch belasten wird oder das belasten würde, gehe ich keine Kompromisse. Und da ist man, wenn man keine Kompromisse eingeht, wo andere sich bedienen wollen, ist man dann ein besser Mann.
Die Eröffnung von Hans Raabs Fischfarm wurde schon ein paar Mal verschoben, im Moment auf den April. Doch die Motivation für die 30 Millionen Franken Investition hat Hans Raab noch längst nicht verloren.
Ich habe dann mehr Erfolg und sehe, dass es so geht. Und dass auch die Tiere mir das alles, jeder dankt nachher.
Jeder Fisch werde ihm das noch danken, sagt Fischfarmbesitzer Hans Raab über seine Lebenspartner und deren Kinder, die alle mit der Perspektive Wurst im Tank schwimmen. Das war ein Beitrag von Roland Wermelinger im Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Herbert Ming, am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.